mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Und ich bin noch ganz durchdrungen von dem weichen, warm, wohligen Gefühl, dass The Boss Hoss gerade bei mir waren. Denn ich bin ganz, ganz großer Fan von diesen beiden Jungs. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Clemens. Ich mag immer gerne, wenn die kommen, dann wissen die auch, was von ihnen verlangt wird. Weil die wollen auch Werbung machen für ihre Tour oder für ihre Platte und für sich selber. Und die zeigen sich immer im besten Licht. Die sind gesprächsbereit, die sind promotionbereit, die erzählen Geschichten und die geben einem nie so das Gefühl, ja, haben wir ja schon mal erzählt, die Geschichte und so, ja. Und das mag ich gerne.
Und sie schaffen es, dass Barbara Schöneberger an einem Werktag mittags um 14:30 sich mal ein Bier aufmacht.
Ich mache mir ehrlich gesagt noch nicht mal an einem Samstag um 21:30 abends ein Bier auf, weil ich eigentlich überhaupt kein Bier trinke. Aber die haben sich das hier so geöffnet und hat so schön geploppt. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich auch nicht hintanstehen. Ich muss aber gestehen, dass mir gegen Ende des Gesprächs ein bisschen heiß wurde plötzlich. Mhm. Und ich merkte, dass mir meine Beine so schwer waren. Aber Gott sei Dank konnte ich ja sitzen. Und das Gespräch lief recht lüssig, muss ich sagen. Ich habe mit Ihnen so ein bisschen über das Leben eines Cowboys gesprochen, im Spannungsfeld zwischen Bühnenleben und Normalität. Was mich ja immer interessiert, wie leben die Leute dann so? Wie kriegen die alles unter einen Hut? Wie kommen die miteinander klar? Sind ja wie in so einer Ehe, ja? Mhm. Und da sind die beiden eigentlich immer ganz offen und erschreckend harmonisch.
Und aber auch, also angefangen vom Bier trinken bis zu, falls sich irgendjemand wundert, es ist nicht so, dass nebenher noch jemand Glas kaut. Die haben, glaube ich, Schmuck angehabt, ne? Das hört man die ganze Zeit nachher, wenn man dann sich nicht wundert. Diese Cowboy-Attitüde ist aber gar nicht aufgesetzt, ne? Die sind irgendwie so. Mittags um 14:30 ein Bier ist jetzt nicht, weil sie cool sein wollen, sondern weil die trinken auch mal so ein Bier, oder?
Ja, die haben sich einfach von Anfang an richtig positioniert. Ich sage ja immer, Augen auf bei der Positionierung im Showgeschäft, weil so wie du dich einführst bei den Leuten, so musst du dann auch weiter bleiben, ja. Und die beiden haben eben von Anfang an alles richtig gemacht. Wir tragen Unterhemden, wir tragen Jeans, wir sind Männer, wir sind Cowboys, wir trinken Alkohol, wir lassen es krachen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist man ganz gut beraten. So wie ich das auch gemacht habe. Ich habe mich auch immer positioniert als jemand, der nicht perfekt ist, sich nicht vorbereiten muss und irgendwie sich so durchwuschelt irgendwie. Und auch damit komme ich heute noch sehr, sehr gut zurecht. Wir haben ein gutes Gespräch geführt, finde ich. Ich habe sehr viel erfahren über die beiden und endlich hatte ich mal so richtig Zeit, mich um beide gleichzeitig zu kümmern. Hier kommt mein Gespräch mit The Boss Hoss.
So, wir fangen direkt an. Freunde, ich kann euch die frohe Botschaft überbringen. Heute kriegt ihr zu Hause richtig was für euer Geld. Denn wir haben heute anstatt eines Gesprächspartners gleich zwei. Und es sind nicht nur zwei irgendwer, sondern zwei Männer. Es sind zwei Cowboys. Es sind The Boss Hoss heute bei den Waffeln einer Frau. Herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns sehr.
Super. Ich freue mich auch wahnsinnig. Wir haben ja gerade schon, das ist mal das Schöne, eigentlich würde ich gerne mal in so eine Sendung reinstarten, wenn man sich schon so privat unterhält. Weißt du, dass man gar nicht so einen eigentlichen Anfang macht? Das finde ich sowieso toll. Sondern, dass die irgendwann startet das Mikrofon und dann würde man eigentlich die Gespräche so aufnehmen, wie man sie privat so führt.
Wir reden noch schon eine Weile, oder? Ist bestimmt alles schon mit drauf.
Ist alles schon mit...
Und CR.
Mit Sicherheit. Wir haben gerade darüber gesprochen, interessanterweise, wie ihr seid ja on Promotion-Tour. Ja. Wie fängt man ein gutes Konzert an? Ist das der wichtigste Moment? Wie geht man auf die Bühne oder sagt ihr einfach, wir nehmen die Gitarre in die Hand und laufen einfach in die Mitte?
Nee, wir machen uns da schon echt einen Kopf. Und zwar ziemlich lange bisher. Und wir machen sie jetzt schon seit... Na, knapp 15 Jahren und wir haben immer irgendein Special am Anfang. Entweder wir haben ein Intro.
Ja.
Also wir haben erstmal ein Intro seit 15 Jahren, das gleiche Intro, das läuft The Boss Hoss von Sonics, dieser Band Sonics. Mhm. Das läuft auf jeder Show seit es uns gibt. Mhm. Ja. Und dann aber so ein richtiges Show-Intro, also inszeniert, meistens passend zum aktuellen Album, dass da irgendwas aufgegriffen wird.
Ja.
Wir hatten schon God Loves Cowboys, war ein Song vom letzten, oder A Cowboy's Work is Never Done, oder jetzt ist Black is Beautiful, dann ist das alles im Sinne und im Motto von Black is Beautiful. Wir wissen es noch nicht genau, wir sind gerade im Proben, aber da wird es ein Intro geben. Audiomäßig wird was eingespielt, Geräusche, Schritte nähern sich, Spannung aufgebaut, dann fällt ein Kabuki und dann geht Licht an und bam. Also der erste Moment muss immer sitzen.
Ja, ne? Das ist wichtig. Der erste Moment ist total wichtig. Also und du musst natürlich auch nach 15 Jahren, kein Druck, aber wäre schön, wenn was Neues passieren würde.
Das ist ganz geil, wäre gut, ne?
Man legt ja immer wieder die Messlatte, legen wir selbst immer wieder hoch und sagen, geil, jetzt haben wir was richtig Krasses uns ausgedacht. Das bedeutet natürlich, beim nächsten Mal müssen wir
das dann leider nochmal überspringen. Ja.
Aber selber, ich finde auch so, wenn man das so hinkriegt und so ein fettes Intro abliefert und es dann losgeht, dann steht man selber auf der Bühne und sich so, Wenn man selber Gänsehaut hat in dem Moment und die Leute sind so, Arme gehen hoch, dann denkt man sich so, okay.
Was gehen denn da für Arme hoch? Sind das eher ältere Arme oder sind das junge? Also, beschreib mal die Struktur des Oberarms. Gehen die alle noch hoch oder ist das eher so, so ein bisschen krummer?
Das Gute ist, also bei so vielen Leuten kann man den einzelnen Arm gar nicht mehr wahrnehmen.
Ich nehme jeden einzelnen wahr und bei mir sind immer vorne, grundsätzlich, in den ersten zwei Reihen, die mittleren Plätze, also sprich die teuersten Plätze, die es gab, die sind immer frei. Weil die Leute so sagen, also ganz ehrlich, Frau Fleischberger ist ja nett, aber so viel möchten wir jetzt auch nicht ausgeben. Okay. Also vorne mit ist bei mir immer frei.
Nee, so schlimm ist nicht. Wir haben ja zum Glück kein gesetztes Publikum.
Nee.
Total unterschiedlich, was schön ist. Also es ist echt so, dass die wirklich von 15 bis 65 irgendwie kommen. Kern ist schon so, auch unser Alter, irgendwas zwischen 35 und 45, 50, glaube ich so. Aber
und eher Frauen oder Männer?
Beides gleich.
Das hält sich ziemlich die Waage. Mhm. Auf der einen Seite die Girls gehen gerne hin und die Cowboys und so, ne? Das ist ein bisschen der Reiz. Wir haben auch viel großen weiblichen Zuspruch, ist ja klar.
Ja.
Aber auch die gesamte Männerwelt, die wir doch dann halt auch verkörpern und dieser Lifestyle, ne? Da die Cowboys, die Freiheit, die PS unter der Haube und die Motorräder und der Rock'n'Roll.
Ja.
Das finden natürlich auch Jungs gut, ne?
Ja, vor allem Jungs finden es gut, ehrlich gesagt. Du bist ja heute als Mann, musst du dich ja die ganze Zeit irgendwo einordnen zwischen Pietro Lombardi und Günther Jauch, sag ich mal. Da musst du ja irgendwo deinen Platz finden und ich würde sagen, ihr seid die Mitte.
Ja, ich nehme mal als Komplimente, wie die Mitte
zwischen Günther Jauch und Pietro Lombardi.
Ich glaube, das ist nur gut, oder? Weil da ist man von beiden Seiten exakt gleich weit weg entfernt. Ja. Also, das kann nur gut sein.
Ja, ich bete für die Figur von Pietro Lombardi und den Kopf von Günther Jauch. Ja. Nicht, dass irgendeiner was durcheinander bringt. Nee, aber es ist, ich glaube ehrlich gesagt, wirklich, habe mir das nämlich vorhin auch überlegt, dass ihr ja tatsächlich was verkörpert in dieser ganzen Welt von E-Zigaretten und Laktoseintoleranz, dass ja auch Männer fangen ja jetzt an, sich mit ihrer neu definierten Männlichkeit auseinanderzusetzen. Und da ist es ja ganz erholsam, wenn es ist jetzt nicht ein altes Bild des Mannes, was ihr prägt, aber zumindest halt so ein archaisches Bild, was man ja eigentlich nicht so ganz verlieren möchte. Ich habe aber manchmal ein bisschen Sorge, die Männer, die entwickeln sich...
Das stimmt.
Jetzt schon in eine andere Richtung, weil sie denken, sie müssen sich da auch hin entwickeln.
Ja, ich finde ja, dass es ja zwei Komponenten sind. Ne? Also ich meine, dass wir jetzt ein bisschen moderner denken und umgehen und jetzt nicht so macho-mäßig drauf sind, ist ja wohl irgendwie klar. Aber ich finde, darüber muss man gar nicht reden. Das gebietet sich ja irgendwie von selbst. Mhm. Aber so ansonsten finden wir, glaube ich, klassische Rollenbilder schon auch nicht so verkehrt. Also ich als Mann stehe auch auf eine Frau, wenn sie eine richtige Frau ist und wenn sie nicht möglichst sich an, wenn wir uns nicht zu sehr annähern. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, äußerlich. Was du meinst. Äußerlich oder auch sonst. Also ich glaube, man darf auch nicht alle Unterschiede egalisieren. Ich bin total, also das heißt ja auch immer, natürlich alles auf der Grundlage der, was weiß ich was, Gleichberechtigung und man achtet einander und man so, also es geht jetzt immer, man hat dann immer gleich im Kopf, wer kocht denn jetzt und wer saugt Staub? Aber letztendlich geht es ja vor allem darum, dass man auch das, was wofür Männer ja auch stehen und stehen sollen und auch Frauen stehen sollen, dass man das irgendwie bloß nicht aus den Augen verliert.
Ich kann neulich mal zum Beispiel beim Radiosender zu Gast, sind früh aus dem Haus, erster Flieger nach Düsseldorf und dann waren wir irgendwo in NRW und hatten noch kein Frühstück. Dann haben sie uns aufgrund unserer Bestellung ein bisschen Frühstück zubereitet und da waren sie ganz erstaunt, dass unsere Beschreibung war fleischhaltiges Frühstück mit Schnitzel und Buletten. Das war die Sensation in dem Haus.
Da sind welche gekommen und haben
keine
sich
Quinoa
angeguckt.
Oder irgendwelche irgendwie
fleischhaltiges Frühstück.
Da kommen welche aus Berlin, die wollen bestimmt was Veganes und so.
Ja, das genau. Ist, und das, das war der große, fast schon Lacher im Haus und wir dachten,
oldschool
hä?
Einfach.
Und ja, Schnitzel und Kartoffelsalat war da und das fanden die schräg.
Ja, ich finde auch, man muss jetzt Männern auch nicht alles abgewöhnen irgendwie. Ich finde, man macht, viele machen auch die Männer zu so, zu irgendwas Unmännlichem und hinterher beschweren sie sich dann, dass sie überhaupt nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren irgendwie. Also da gibt es so viel. Ich musste vorhin darüber nachdenken, weil ich habe mir extra Cowboy-Stiefel angezogen. Extra und da habe ich mir überlegt, habt ihr auch das Video gesehen? Das fand ich so der Inbegriff der sexy Frau früher. Wisst ihr noch, dieses Video von Crazy von
Aerosmith.
Aerosmith. Da ist doch Alicia Silverstone und die sind Liv Tyler auf dem Traktor und die hatten auch ein Blümchenkleid und Cowboystiefel an.
Ja, klar. Absolut. Großartiges Video.
Super.
Das war's.
Ja.
Das hat mein Frauenbild geprägt. Seitdem suche ich das passende Blümchenkleid, was vorne an der Knopfleiste nicht spannt. Weil es muss eben diese Mischung aus mädchenhafter Führung und sexueller Verfügbarkeit, die muss irgendwie, weißt du, aber es muss mädchenhaft sein. Das habe ich irgendwie, bei mir ist immer ein bisschen zu viel Dolly Parton irgendwie.
Ist aber auch nicht schlecht.
Ja.
Dolly Parton ist auch.
Jetzt hört auf, mich hier so zu beruhigen. Das kommt nicht an. Habt ihr Gesangsunterricht mal genommen?
Nee.
Nee, oder?
Mach doch mal so eine Stunde oder zwei, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Mal probiert.
Ja,
aber doch mal probiert. Habe ich exakt damals, ganz lange her. Fand ich aber irgendwie blöd, weil man als erstes musste man so die erste Stunde so Atemübungen machen. Mit auf den Boden legen und tief in den Bauch atmen und so, was man heute irgendwie automatisch macht. Hilft schon, aber war mir einfach zu doof. Ne? Mir ist mir zu esoterisch und irgendwie mache ich nicht mit, wenn mich einer sieht. Ne? Und dann irgendwann später nochmal, aber nee, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich habe angefangen, ich habe eine Gesangsstunde mal gemacht bei so einer netten Leipziger Operettensängerin, die war ganz toll und die hat immer gesagt, Mensch Mädchen, du atmest hier durch den Mund, da trocknest du völlig aus, du musst durch die Nase atmen und so. Und dann habe ich irgendwie gesungen und habe die ganze Zeit
durch die Nase
immer darüber nachgedacht, dass ich jetzt durch die Nase atme. Und ich konnte überhaupt nicht mehr untenrum singen, weil ich die ganze Zeit obenrum mich auf meine Nase irgendwie konzentriert habe. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das auch eher beiseite lasse.
Ja.
Kommt aber auch drauf an, was man will gesanglich. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten es, Herbert Grönemeyer hat mir mal gesagt, er singt falsch technisch. Ne? Und,
der ist auch immer heiser. Der sagt
wurde, auch, ja, genau, aber so singt er halt nun mal. Ja. Und jeder kennt ihn dafür, wie er singt. Es gibt viele, viele andere Sänger, die nicht dafür glänzen, dass sie über die Oktaven jeden Ton treffen und in jeder Höhenlage sicher sind, sondern halt so charaktermäßig einfach singen können, ne? Und die Leute erreichen.
Ja, das ist doch auch nicht eure Überlegung, oder? Dass man schön singt?
Überhaupt nicht. Oder? Genau. Wenn man in einer Rockband ist oder was wir so machen oder was weiß ich, alles, was jetzt nicht so wo es um Perfektion geht, ist es ja, finde ich, auch absolut richtig, dass man Charakter in der Stimme hat und dass so das Nicht-Perfekte macht es ja gerade erst geil.
Ja, ja, klar.
Und wenn man sich das alles abtrainiert, weil man jeden Tag Gesangsübungen macht und irgendwann singen will wie Beyoncé, um Gottes Willen, will kein Mensch. Also Sportgesang.
Ich will nur aussehen wie Beyoncé.
Das ist okay.
Aber da muss ich jetzt zwei Tage sogar manchmal trainieren, um dahin zu kommen. Achtet ihr dann auch gar nicht so drauf, also wenn ihr dann so unterwegs seid, achtet ihr dann auf euch? Also ich glaube, so ein bisschen Esoterik ist ja steckt ja in jedem irgendwann über 40-jährigen Besserverdiener. Also das heißt, irgendwann fängt man doch mal an, ganz tief in sich reinzuhören. Seid ihr da schon?
Ach, wir
ich komm, immer in mich rein.
Ja.
Und? Ach, du bist Hypochonder.
Ja, als Mann ist man auch Hypochonder.
Nicht zwar. Ich finde, da wird man den Männern jetzt auch nicht gerecht, wenn man sie so billig über die Klischees laufen lässt.
Ich bin ganz, ganz, ganz stark, deswegen ich höre immer in mich rein.
Und was hörst du da was?
Es ist alles desolat.
Ja, ist immer auf der Kippe, immer auf der Kippe zum totalen Alarm, oder?
Hypochonder ist immer kurz vorm, ich suche immer schon einen Platz aus irgendwo.
Ja, also ich kenne jetzt schon lange, er hatte wirklich schon alles.
Noch nie was, oder eigentlich noch nie.
Ich hatte
was,
alles.
Oder? Nö.
Aber das Gute ist, geht alles, ist alles wieder weggegangen.
Ja.
Und du?
Ich nicht. Also ich bin nicht Hypochonder. Aber ich horche schon auch in mir rein mehr jetzt als früher. Ne? Früher war egal, jetzt ist schon klar. Man kriegt es schon mit. Man ist keine 20 mehr. Das kriegen wir jetzt auch mit Ende 40. Gottes Willen.
Mitte 40.
Bist du schon Ende 40, ja?
Kann man
bist
auch sagen.
Ja eine ganz andere Generation als Alec und ich, oder? Oder seid ihr gleich alt?
Wir sind gleich alt, fast.
Ach so. Was, ich bin 74er Jahrgang.
71.
Süß. 72.
Oh, das ist ja was ganz anderes.
Ja,
du bist ja ganz, durch ganz also, andere Phasen sozialisiert Jahre. Worden. Da habe ich ja noch ein paar. Ja. Aber erzählt mal so, wie ist denn das? Also?
Aber ich wollte noch sagen, aber das Reinhorchen ist ja, klar ist doch so, Sängermacke ist doch so, zwei Tage, bevor es auf Tour geht, hat man Halsschmerzen. Oder?
Ja. Und immer jeden Morgen.
Ich glaube, ich habe Fieber, irgendwie Halssteak hier, ne, Rachen und
so. Ja, das ist tatsächlich psychosomatisch.
Man ist dann ja wirklich immer mit dem Schal unterwegs und, ne, und irgendwie total.
Ja, es gut, liegt auch daran, man ist dann, gibt nochmal Vollgas mit den Proben. Wir haben dann vor Tour immer noch Hallenproben. Da wird man zwei, drei Tage in der Halle nochmal alles, ganze Szenario mit Crew und Show und Licht und Nebel und was alles dann später aufgeführt wird, durchgegangen. Und da singt man dann den ganzen Tag. Ne? Das ist manchmal echt bescheuert. Am letzten, nach der Probe steigen wir in den Bus und fahren los. Es ist eigentlich schon so weit, dass man ein paar Tage frei braucht.
Aber ich glaube, dieses, was ich auch so meinte, ist, viele Männer, die ich so kenne, die so in unserem Alter sind, die sagen dann, oder, also nicht nur Männer, überhaupt alle möglichen Leute, so ein bisschen, dass man so anfängt, sich so mit bestimmten anderen Dingen zu beschäftigen. Weißt du, früher ist man joggen gegangen und heute macht man so mal ein bisschen Meditation. Oder so.
Nee, also das macht,
da seid ihr noch nicht, oder?
Nee, da sind wir wieder bei unserem, beim Anfang des Gesprächs.
Ja. Nicht, nee, also okay. Also kein Yoga.
Meditation.
Schnitzel statt Meditation. Das finde ich sehr gut. Habt ihr irgendwelche, außer die fleischreiche Ernährung schon gerne auch vor 12 Uhr, habt ihr sonst irgendwelche, oder vielleicht kann man euch gegenseitig fragen, hat Alec irgendwelche dievenhaften Angewohnheiten? Die sich auch ausgebildet haben im Laufe der Zeit und weil er jetzt weiß, dass er es verlangen kann?
Nö, eigentlich nicht. Also ich sage immer, wir sind eigentlich im Kern relativ anspruchslos nach wie vor. Hauptsache, ja? Es gibt was Leckeres zu essen und zu trinken. Also es gibt jetzt keine Special-Wünsche, dass die Garderobe irgendwie
ausgestattet sein muss, oder?
Tapeziert nicht? Oder irgendwas.
Aber ihr wisst, ihr könntet es machen.
Ja,
aber so. Es gibt eine Band, die hat sich mal einen Vertrag schreiben lassen, dass sie Smarties möchten, aber nicht die braunen.
Naja, so, sowas.
Absurd, und dann hat einer das aussortiert. Also die wollten einfach nur wissen, ob das gut gelesen wurde, durchgelesen wurde.
Ja, okay. Also wir haben natürlich schon auch einen anderen Catering-Rider jetzt als wie vor 10 Jahren. Da haben wir nämlich gar keinen, ne? So ungefähr.
Ja, ich bestelle immer nur einen Schminkspiegel und dann kriege ich aber auch wirklich nur einen Schminkspiegel und eine Ananas ohne Messer. Echt, ich habe dann, weißt
ohne
du, so,
Messer.
Ja, da wird dann immer so guter Wille bewiesen, aber trotzdem hoffen sie, dass ich das Ding irgendwie nicht aufkriege. Dann können sie es am nächsten Tag dem Seminio Rossi nochmal hinstellen, weißt
genau.
du? Also, aber ja, tatsächlich, also.
Nee, da sind wir entspannt.
Also, Divatös kann man nicht, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also, ganz.
Wir sind auch noch ganz gesund unterwegs. Ich glaube, wir bei bestimmten Sachen würden uns einfach auch doof vorkommen.
Ich weiß
nicht. Das zu fordern, das muss ja nicht.
Ich finde das eigentlich auch, weil ich finde gerade, also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sagen, wir sind die, die wir sind, deswegen können wir alles. Und ich glaube eben eher, wir sind die, die wir sind und deswegen müssen wir an manchen Stellen so ein bisschen aufpassen eher, finde
absolut.
Ich. Weil ich finde, sonst wird man auch ganz schnell zum ich glaube, die Leute merken sich das schon, dass, ob man nochmal alles mitrafft und so. Es gibt, ich habe schon die dollsten Sachen erlebt, so Bands, die dann hinterher beim Rausgehen, kennst du, es gibt doch immer diese Konferenztisch-Tee-Selection. Kennst du das? Da steht doch dann immer so unterschiedliche Tees und Dinge und so. Und die kippen das dann noch mal so in den Rucksack irgendwie so rein, nehmen das alles noch mit oder so.
Haben wir zu Hause keinen Tee.
Ich weiß nicht, neben dem Blumenstrauß und die Blumenvase. Ja, und irgendwie, ich glaube, da geht es eher so drum, so zu sagen, hey, komm, solange es läuft, wir raffen alles zusammen.
Ja, ja. Ne, das merken die Leute auf jeden Fall. Klar, wir hören es auch oft mal, wenn man wo ist. Oft ist man ja in Hallen, wo ein Tag vorher der war und ein Tag vorher der. Also wo jeden Tag andere Künstler sind. Und teilweise sagt das Personal schon, oh, gestern, ey, ihr seid zum Glück anders. Da war der und die da, ey, furchtbar. Ne? Die lassen einen rennen und Sachen holen und man bringt was, dann wird man wieder weggeschickt. Irgendwelche Runner und so weiter, haben wir schon gehört. Also es gibt auf jeden Fall, Beispiel haben wir uns schon oft gedacht, wow, echt, der oder die sind so drauf? Hätten wir jetzt nicht gedacht.
Ja, vor allem gibt es eine Menge Leute, denen tut das dann nicht so gut, ne? Bekannt zu werden, weil dann merkst du schon, die verändern sich tatsächlich.
Aber was ist denn, glaube ich, was glaubt ihr, ist der größte... Ich glaube, es liegt in einem selber. Also ich denke, es gibt Menschen, die sind grundsolide veranlagt, die kannst du irgendwie vor 10.000 Leute hinstellen und gehen die trotzdem danach nach Hause und legen sich ins Bett und sagen, ich brauche jetzt nicht noch irgendwie Erdbeeren, Koks und Nutten irgendwie. Ja. Und dann gibt's halt andere, die sind stark verunsichert. Also so ein Robbie Williams, der das hat er ja auch immer erzählt, der sagt halt auch immer, er hat immer Zweifel gehabt, dass die Leute ihn lieben. Und er konnte sich nicht beruhigen. Also der ist immer von der Bühne gegangen, 200.000 Leute haben gejubelt, aber hat immer noch nicht geglaubt, dass alle ihn lieben. Und er musste eben dann nochmal sich in der Nacht noch dreimal irgendwie rückversichern, dass es jemand gibt, der ihn gut findet irgendwie.
Naja, ich glaube, das ist ein anderer Grund. Also ich könnte das mir so erklären, man wird ja relativ anonym von Tausenden, Hunderttausend Leuten bejubelt und verehrt. Dann geht man aber nach hinten und die sind dann da nicht und man hat ja gar nicht die Möglichkeit, die alle kennenzulernen, mit denen zu reden, will man ja auch gar nicht.
Ja.
Aber man ist dann vielleicht doch alleine, wenn man da hinten sitzt und fühlt sich dann doch nicht geliebt. Zwar lieben die alle was man so macht und mit seiner Musik und die Show und alle lieben es, aber ihn
aber
als
ist
Mensch.
Aber es ist zu abstrakt,
als
meinst
Person,
du?
Als Person ist er dann vielleicht einsam. Ich glaube, das ist ja der das ewige Leid, was so viele auch in die Drogenwelt zieht dann, also, oder in den Alkoholmissbrauch.
Aber wenn ich jetzt von der Bühne gehe, ich fühle mich sehr geliebt und bin eher gesagt ziemlich froh, dass da hinten keiner ist, den ich lieben muss oder der mich liebt, sondern dass man dann endlich wieder seine Ruhe hat, die Klamotten ausziehen kann und
geht
irgendwie
mir auch so,
aber dazu im kleinen Kreis nur ein Schnitzel essen, sag ich mal.
Ich glaube auch, das kommt ja darauf an, was du da suchst, weil nämlich das Ding auf die Bühne gehen oder von der Bühne gehen und zu wissen, die lieben mich alle, ist ja gar nicht der Anspruch. Also mich persönlich müssen die ja jetzt nicht lieben.
Nee.
Sondern wir freuen uns, dass die auf unsere Musik abfahren, dass die an der Show Spaß haben und dass sie sagen, Mensch, Bossos, dufte Jungs, coole Mucke. So, das ist ja das Ding. Es geht ja nicht darum, dass sie sagen, mögen die mich als Alec irgendwie. Das ist ja so, dafür habe ich ja andere Leute. Und das ist vielleicht eher auch das Ding, worum es geht, dass du, was so deine private Basis so darstellt. Ne? Mhm. Also für die persönliche Liebe gibt's ja Freunde und Familie.
Ja.
Ja. Ja. Was viele aber auch nicht haben, wenn man jahrelang auf Tour ist. Und
die Waffeln sind gut, gell? Die sind selbst gebacken. Und tatsächlich, es freut mich sehr, dass ihr auch jetzt hier ordentlich zugreift. Finde ich sehr gut.
Und dabei ist nicht mehr Fleisch dran.
Wenn du willst, kann ich dir eine Salami dazwischen rollen.
Oder Leberwurst drauf.
Ein bisschen Leberwurst auf die Waffel.
Lecker.
Ja, schön. Ihr seid ja bei The Voice Kids natürlich auch ganz vorne mit dabei. Ich glaube, auch da hat man ja schon eine gewisse Verantwortung diesen Kindern gegenüber, die man ja unter Umständen vielleicht in so eine kleine Gesangskarriere reinschickt. Mhm. Und ich glaube, das Erste, was man denen beibringen muss, ist irgendwie
cool bleiben.
Auf dem roten Teppich bleiben.
Ja, auf dem roten Teppich bleiben ist sehr schön. Das ist ein sehr guter Ausdruck. Aber irgendwie, ich glaube, es wird einem, also meine Erfahrung ist oft, die Künstler sind recht umgänglich, aber die Leute, die Künstler umgeben, die machen eigentlich das, die entpuppen sich häufig als die Arschlöcher.
Das ist oft so. Es gibt ja, wenn du so International Stars hast, wenn man auf irgendwelchen Festivals ist oder bei irgendwelchen Fernsehgalas.
Die werden so abgeschirmt.
Du kennst das, die haben einen Tross irgendwie, eine Person und 10 Leute Entourage. Und die sind alle mega wichtig.
Ja.
Ne? Die, da dürfen eigentlich, wenn den Künstler selber fragen müssen, wir sagen, ja, klar, easy, kein Problem. Für
das mache ich übrigens auch immer. Ja. Also wenn so gibt so bestimmte Veranstaltungen jedes Jahr, da geht es immer drum, singst du mit jemandem die Duett oder unterhältst du dich mit jemandem kurz oder so. Und dann sage ich immer, fragt bloß nicht das Management vorher. Mhm. Weil die sagen garantiert nein. Nee, ich habe einmal für einen Radiopreis ein Intro geplant mit Benny Andersson von ABBA. Und das ging wie folgt. Ich liege auf dem Flügel, er spielt Fernando oder irgendein ABBA-Hit, ja. Und ich sage, fantastisch, heute beim Radiopreis einer der größten Musiker aller Zeiten, Benny Andersson von den Beatles. Und dann, und dann sagt er nur, kurz hört so auf zu spielen und sagt, aber. Und ich so, ja oder so, wie auch immer, wir freuen uns und so, ja. Und dann habe ich gesagt, bitte nicht aufschreiben und in Schriftform irgendwo rumschicken. Ja. Es wird garantiert eine Absage geben, ja. Dann bin ich zu ihm in die Garderobe, habe gesagt, ob er das machen würde, hat er gesagt, ja, finde er total lustig, machen wir auf jeden Fall. Mhm. Wäre sonst natürlich nie zustande gekommen.
Ja, klar.
Einmal sehr lustig, beim Radiopreis, da ist Sting aufgetreten und ich war natürlich, man ist immer so eine Mischung aus, also so geht's mir, ich weiß nicht, wie es euch geht mit großen Idolen oder so. Man will die einerseits, findet man es toll, die zu sehen, ich will die aber eigentlich nicht kennenlernen. Weil ich denke mir immer, der will mich auch nicht kennenlernen und dann will ich mich da jetzt auch nicht so irgendwie. Da kam dann einer, so ein lustiger Typ von der Plattenfirma, den kennt ihr sicher auch, der sagte dann zu mir nach der Show, so Lust, in der Garderobe von Sting noch Champagner zu trinken und ich so, naja, gut, okay. Und so.
Okay.
Und dann bin ich mitgegangen mit dem. Aber was er, naja, er hat es eigentlich, er hat nicht gelogen, aber was natürlich der Fall war, war Sting war schon längst im Hotel. Also habe ich mit ihm in der Garderobe von Sting gesessen und Champagner getrunken, was so mittelunterhaltsam war. tatsächlich. Aber da ist es auch so, ich habe dann immer so eine Beißhemmung bei den ganz, also so diese großen internationalen Stars.
Ja.
Ich weiß dann immer nicht, ob ich mich wirklich mit denen unterhalten will und worüber soll man auch reden mit Sting
in der
Garderobe.
Man kommt sich auch blöd vor, ne? Also erstens kennt man das ja, ich hatte auch mal so ein Ding mit Lars Ulrich, dem Drummer von Metallica.
Mhm.
Die waren in Berlin für
so
einen ganz kleinen Promo-Gig und bin auch über drei Ecken, auch über den mit der Mütze und den für den Silberring, hinten rein und dann schnell hier kennenlernen und da und dann kommt man sich ja total bescheuert vor. Ne? Mhm. Man steht dann da so neben, der unterhielt sich gerade mit drei anderen Leuten und dann wirst du so rangeführt.
Dazu geschoben,
und dann
gell?
Stehst du da so und denkst dir so, und man weiß ja selber, wie blöd das ist irgendwie, oder wie sich die Leute fühlen. Und dann steht man da und denkt sich so, der hat jetzt bestimmt total Bock, sich mit mir zu unterhalten oder mich kennenzulernen, nämlich gar nicht. Ne?
Ja,
und
da kommt man nur rein, weil irgendjemand sagt, hey, big in Germany,
oh, yeah, yeah,
oder whatever.
Yeah,
yeah. A friend, could you please be so good?
Und dann stehst du da, hey, how are you doing? Yeah, good. And hey, it was
how
awesome.
How you like Berlin?
Like,
yeah, yeah, awesome. Yeah. Mm, I love
great
your
show,
music.
Great
how
music.
Long are you here?
Ja, ja. Es ist grauenhaft.
Und du
es
siehst
ist
den schon
grauen.
An, dass die sich denken,
wann geht
klar,
er wieder?
Alles
ja.
Klar, alles klar. Ja. Ne? Und das, deswegen auch gar nicht so Bock drauf.
Es sei denn, man begegnet sich auf so eine lustige Art und Weise irgendwie mal hinter der Bühne. Ich habe mal Jamie Cullum, den ich auch super finde, diesen kleinen Jazzpianisten getroffen. Und der hat mir dann einfach, der war so lustig und dann saßen wir da, dann erzählte er mir, dass er mal von so einem Londoner russischen Oligarch in einem Londoner Hotel gebucht wurde und da hat der Oligarch hatte so eine Assistentin und die hat ihm gesagt, wenn sie dieses Halsabschneidezeichen macht, sie würde immer hinter dem Oligarchen sitzen im Hotelzimmer, dann soll er bitte sofort aufhören, Klavier zu spielen. Und es wäre schön, wenn er soll nur drei Songs spielen und beim zweiten Songs wäre es schön, wenn er auf den Fliegenflügel springen würde, um zu steppen. Und er soll bitte keine weiteren Fragen stellen, aber es wäre schön, wenn er es machen würde. Also hat er einen Song gespielt. Beim zweiten Song ist er auf den Flügel gestiegen, hat gesteppt. Während des Steppens hat die Frau hinterm Oligarchen das Halsdurchschneidezeichen gemacht. Da ist er vom Flügel runtergegangen, hat einen Koffer mit Geld bekommen und dann hat er das Hotel verlassen.
Gut, aber dann würde er auch den zweiten Song steppen.
Ganz ehrlich, da würde ich noch viel mehr machen. Aber leider wird es überhaupt nicht mehr gefragt von russischen Oligarchen. Ich muss das jetzt so offensiv immer anbieten, dass ich mir auch immer blöd vorkomme, kann ich auch sagen, ehrlich gesagt. Habt ihr schon mal irgendwo jemanden getroffen, wo ihr gesagt habt, Wahnsinn, also das ist so unser, was ist denn dann euer Vorbild? Johnny Cash? Oder was ist denn, gibt es irgendjemanden?
Ach ja, die sind alle tot, leider.
Ja, ihr müsst
also,
das jetzt machen.
Also es gibt viele unterschiedliche Genres. Ich habe mal Willie Nelson getroffen, das fand ja. ich sehr beeindruckt. Ja. Dann haben wir Lionel Richie haben wir getroffen. Das ist
Der hat mal auf mich runtergeschwitzt bei einem Konzert. Da war ich so nah dran, dass er manchmal, wenn er seinen Scheiß...
Geil. Dolly Parton haben wir auch getroffen.
Ja.
Aber
ja.
Ansonsten, die uns jetzt total umhauen würden, die sind entweder tot oder nicht greifbar.
Und so ein riesen Star-Kult fühle ich jetzt auch nicht so. Ne? Also ich finde Leute super für das, was sie tun.
Ja.
Aber dass sie jetzt anfangen zu zittern, wenn die neben einem stehen oder man sich denkt, unbedingt kennenlernen, muss ich jetzt gar nicht... sein eigentlich.
Nee, finde ich auch. Und ich finde auch immer, wenn die uns nicht kennenlernen wollen, dann, und so ist es ja.
Das ist ja dann total Hartmerk.
Dann
bin ich
auch nicht.
Doof.
Ja. So, finde ich gut, Sascha macht sich das erste Bier auf. So. Ist das ein bisschen kalt?
Das geht
eigentlich, oder?
Gut.
Trink mal. Ja.
Das geht.
Aber du hast einen Flaschenöffner benutzt. Ich hätte jetzt gedacht, du beißt es vielleicht auf.
Mit dem Auge.
Ich trinke auch eins.
Willst du auch eins?
Ja. Ist doch, danke sehr. Ich finde, das können wir machen.
Das kann man machen.
Mhm. Astra-Bier, trinkt man Astra-Bier? Ihr habt doch euer eigenes Bier.
Ja, im Moment nicht. Ne, wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Brauerei.
Prost.
Mensch, meldet euch, wenn ihr eine Brauerei habt. Es gibt doch so viel Craft-Bier, die tolle Sachen herstellen. Die sollen sich bei euch melden.
Ja, wir wollen aber Dosenbier. Ne? Wir wollen in Dosen.
Ach, ihr wollt Dosen.
Das ist nicht so einfach.
Und da ist man schon gleich wieder in der nächsten Umweltdebatte.
Und
erzähl
so.
Es nicht, Anke Engelke. Mhm. Die bringt euch um.
Wirklich?
Wegen der Dose.
Ach komm.
Cheers.
Da sind wir wieder bei dem.
Prost. PC.
PC. Wir haben ja schon so viel über PC geredet, weil ich mir in letzter Zeit nur noch über PC aufrege. Weil wenn man denkt, wenn wir jetzt...
Unser Zeit.
Ist ja nicht so, dass man völlig unverantwortlich wäre oder sich nicht auch darüber Gedanken macht. Aber es ist schon von allen Seiten so viel Belehrung, dass man sich schon absichtlich provokant eine Dose aufmacht.
Ja, letztens habe ich... total. Ich habe letztens, fand ich das allerschönste Beispiel war, Matthias Schweighöfer, frisch verliebt in ein junges Mädchen, hat natürlich viel Unmut auf sich gezogen, weil es gibt viele enttäuschte andere Frauen, die nicht bedacht wurden, obwohl er sich, glaube ich, wirklich in den letzten Jahren bemüht hat, möglichst viel... Nein, stimmt ja gar nicht, der war ja verheiratet. Wie auch immer. Also ich behaupte auch nur irgendeinen Quatsch. Aber da hat er irgendwie so ein süßes Foto gepostet. Er sitzt auf der Rückbank eines Autos und seine Freundin liegt so auf ihm. Offensichtlich schläft sie, war eine anstrengende Nacht und so viel Flüssigkeit verloren. Beide sitzen da so und dann schreibt eine so, hey, können wir erstmal drüber reden, dass beide nicht angeschnallt sind?
Ach Gott.
Da liegt mir auch so.
Das ist eine Vorbildfunktion.
Oh Gott, wie schrecklich. Ja, aber wirklich. Das ist wirklich das Erste, woran man denkt. Wenn ihr eure Musik macht und ja inspiriert seid von allem, was vermutlich eher amerikanisch als brandenburgisch oder bayerisch ist, geht man dann auch dahin, um das alles so aufzunehmen? Ich meine, es gibt ja viele deutsche Künstler, die immer in Nashville, hat nicht sogar Andreas Gabalier ein Album in Nashville
das
aufgenommen?
Das kann gut sein,
wobei ich mir jetzt
viele,
gesagt hätte, das hätte der ja jetzt auch in der Steiermark schreiben
können. Die waren da auch schon mal für zwei Wochen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir halten das für überbewertet.
Ach wirklich? Ich auch.
Immer dieses, wir fahren jetzt nach Nashville, sind da ein halbes Jahr.
Klingt gut.
Und
klingt super.
Und schreiben dann unsere Musik inspiriert. Mein Gott, ich kann dieselbe Mucke ja auch so hören. Klar ist so manchmal so ein bisschen Atmosphäre.
Eine Auszeit, glaube ich, so. Ja.
Sowas ist
ja.
Dann so ein bisschen im Urlaub. Ne? Das ist ja auch irgendwie Urlaub. Oder ja. Fernab der Heimat. So. Da geht es, glaube ich, eher darum, den Alltagsstress so von der Backe zu haben, sich um Familie, Kinder und Alltag und Rechnung genau. zu kümmern. Ne? Genau. Dass man sagt, ja. So, komm, so von morgens bis abends einfach nur sich der Muse widmen.
Ja.
Das
ja.
ist, glaube ich, eher das Ding.
Aber wir sind schon oft weggefahren einfach. Ne? Wir waren aber auch schon in so einer alten Fischerhütte an der polnischen Ostsee. Ne? Im No Man's Wasteland.
Ja, wirklich, das war auch inspirierend.
Da konnte man nichts machen. Das Dorf war tot sozusagen. Wir saßen in unserer Hütte, ein kleines mobiles Studio dabei und haben uns da eine Woche eingeschlossen.
Wer ist da noch dabei?
Geht auch.
Na, nur wir beide.
Ja, nur wir beide.
Echt, du, ihr beide?
Es gab ja. trotzdem eine Kneipe irgendwo.
Ja. Eine Kneipe, ja.
Eine Kneipe im ganzen Umkreis.
Und wir haben es geschafft.
Wir haben sie gefunden, natürlich. Und das war aber witzig. Wir waren sehr connected mit der Dorfjugend danach.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber da kam etwa genauso viel raus wie in Nashville, obwohl es auch geil ein Tapetenwechsel war. Wir haben viel gesehen. Wir haben viele Studios besucht. Wir waren in den RCA-Studios, wo Elvis stand und so.
Ja,
an der
aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du dann die Eingebung hast und du plötzlich nee. Irgendwie, also ich stelle mir das, es wird aber, es ist
das
tatsächlich
ist
es so,
Jungfrau diese, von Lot oder wie das heißt,
genau,
ne?
diese Klischees, die dann immer so, genau das, ich war da und ich war in den Studios und es ist dann so,
dann
als würde man,
gespürt.
Würde ein warmer Regen auf einen niedergehen und plötzlich ist alles ganz leicht, also,
ja, nee. So ein bisschen Auszeit und Tapetenwechsel ist gut. Aber aufnehmen tun wir alles seit Anbeginn in unserem eigenen Studio in Danzelberg.
Ja. Was erzählt ihr euren Kindern, was ihr beruflich macht?
Musiker.
Also schon. Ja, schon. Ab wann verstehen Kinder, was die Eltern machen und dass die Eltern nicht im Finanzamt arbeiten oder als Rechtsanwalt in einer kleinen Kanzlei ums Eck? Wie alt sind die da ungefähr? Also ich würde sagen, mein Sohn dachte schon jahrelang, dass alle Mütter irgendwie auch das mal im Fernsehen sind oder so.
Ja, also genau. Ich glaube, auch so richtig wahrgenommen wird es erst, wenn man in der Schule so ein Feedback bekommt. Ja. Was macht dein Vater ist im Fernsehen? Dann rafft erst der, meiner ist 9.
Ja.
Das ist ja was Besonderes. Er ist ja reingeboren sozusagen. Ne?
Ja.
2002, da waren wir jetzt noch nicht so im Fernsehen, aber zu der Zeit, wo er das dann mitbekommen hat, ne, mit 2, 3, 4 Jahren, da ging es so los. Also ich war auf jeden Fall schon immer mit Band unterwegs. Quatsch, 2009 ist er geboren.
Ja. Genau. Ich finde das eigentlich ganz gut, einen künstlerischen Beruf zu haben und das auch so, wenn man jetzt nicht so ein totales Künstlerleben im Sinne von, also immer nur pennen und nach seiner Fasson leben, sondern irgendwie, wenn man das auch einigermaßen, glaube ich, so diszipliniert macht, dann kriegen die das auch ganz gut mit und so. Ich glaube, nur manchmal muss man einfach ein bisschen schauen, dass man besonders da den Ball flach hält, weil sonst erzählen die, also ich habe schon mitgekriegt, dass auch mein Sohn überall am Spielplatz geschrien hat, meine Mutter ist Barbara Schöneberger! Und so, also da muss man ein bisschen ein bisschen aufpassen.
Ja.
So. Ich habe ein sehr lustiges Gespräch mal mitgekriegt, da sagte dann mein Sohn zu seinem Freund, meine Mutter hat eine eigene Zeitschrift. Hat deine Mutter auch eine eigene Zeitschrift? Und dann hat der andere Junge gesagt, ich glaube schon.
Das finde ich aber eine gute Antwort.
Das war eine sehr gute Antwort. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon.
Hat das ist jetzt auch nichts so Besonderes.
Das hat jetzt irgendwie meinen Sohn total irritiert, weil er dachte, das wäre auf jeden Fall ein Ass. Also damit kommt er durch. Ja. Wir haben ein süßes Buch geschrieben. Das habe ich tatsächlich sogar in zweifacher Ausführung zu Hause. Ich habe es noch einmal verschenkt. Ja, über die über Cowboys.
Ja, genau. Die kleinen Cowboys ganz groß.
Ja.
So geht's um Freundschaft.
Ja.
Das, was uns ja auch so
und
ausmacht. Und
Träume leben, ne? Und dabei bleiben und ne? Sich nicht
Ziele
abbringen lassen von seinem Traum und von seinem Ziel und Zusammenhalt und so. Ne?
Und sich ausprobieren auch, ne? Also jetzt nicht nur stoisch eine Sache verfolgen, sondern da geht's ja auch darum, dass die ihrem Weg viele Dinge ausprobieren und am Ende bei der Musik landen, wo sie eigentlich vorher gar nicht hin wollten.
Ja, das stimmt. Vieles ausprobieren. Ich finde sowieso als Eltern oder also man muss sich immer mal wieder so zurücklehnen und sich so denken, man muss sich auch mal von vielen Ängsten freimachen. Ich habe das schon auch manchmal, dass ich mir so denke, man hat so, wie unsere Eltern es mit uns natürlich auch hatten, irgendwie schon so Dinge im Kopf, wie Sachen laufen müssen und was man machen muss, um irgendwann erfolgreich zu sein. Und letztendlich, glaube ich, hat es sowieso alles keine Gültigkeit mehr. Ich glaube, bis unsere Kinder groß sind, sind so viele andere Sachen schon erfunden, dass rechnen können, richtig gut schreiben können und Englisch sprechen und so, das ist dann alles auch schon wurscht. Also ich glaube, wahrscheinlich eher Künstler sein. Das ist wahrscheinlich das, was man können muss in 15 Jahren, weil das kann kein Roboter machen. Aber habt ihr, also weil du sagst, immer dran glauben und seinen Traum verfolgen und so, glaubt ihr, dass man, wenn man immer an sich glaubt und seinen Traum verfolgt, dass man dann irgendwann Glück hat? Weil das ist ja so eine sehr amerikanische Einstellung, so dieses live your dream and you gotta believe in yourself und so. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die an sich selber glauben und da klappt es natürlich auch trotzdem überhaupt nicht. Ja,
da gibt auch ein paar Beispiele, wo es halt leider dann doch nicht klappt.
Ne? Es gehört auch das bisschen Glück dazu, ne? Das sprichwörtliche zur rechten Zeit, am rechten Ort und Glück ist schon klar. Aber es ist trotzdem so, wenn man was erreichen möchte, gehört schon viel Arbeit dazu. Ne? Also man muss es wollen.
Ja.
Das heißt nicht, dass man es dann unbedingt schafft, aber trotzdem sollte man
auch ein bisschen Risikobereitschaft.
Dafür, genau, dafür kämpfen und wollen, dass man zumindest versucht, es zu schaffen.
Habt ihr auch, also ich glaube, irgendwann muss man dann auch mal ins Risiko gehen, so ein bisschen. Also ich glaube halt, wenn du totale Bausparer-Mentalität hast und immer versuchst, auf Nummer sicher zu gehen, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht den Sprung irgendwann machen, zu sagen, okay, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Ja. Habt ihr das gemacht in einem Punkt, wo ihr gesagt habt, dann lassen wir es jetzt mit deinem Grafikerjob und gehen voll rein in die Musik?
Ja, klar, gerade am Anfang, ne? Als es dann losging, die Platte war draußen, wir hatten erst teilweise unbezahlten Urlaub genommen in der Band oder krank gemacht oder irgendwie halt, ne? Der Urlaub hat nicht gereicht bei jedem, also klar, einer war selbstständig oder freier Mitarbeiter, irgendwo, es ging schon irgendwie, aber es kam schon der Punkt, als es zu viel wurde, ne? Die Gigs immer mehr wurden. Und wir mussten uns dann entscheiden. Ja. Entweder jetzt,
wir springen jetzt 100% ins kalte Wasser.
Band. Oder wir lassen's. Und das haben wir dann gemacht.
Seid ihr auch mal durch so eine Zeit gegangen, wo man sagt, wir haben echt auch ganz schön viel Scheiß gemacht, um nach oben zu kommen?
Wir erinnern uns noch, erste Konzert außerhalb von Berlin war in Heidelberg oder so, weil da waren, glaube ich, 3 zahlende Gäste.
Oh, und der also Rest? Familie und Freunde und
noch ein Personal,
die man reinholt.
War nicht viel los an dem Abend. Da kam die Garderobenfrau, der Typ von der Bar, Türsteher und Security. Dann standen dann doch 15, 20 Leute.
Und dann irgendwann redet man sich so schön, oder?
Ja, aber das war ja nie doof. Das war jetzt keine Zeit, wo ich sagen würde, da hat man sich hart durchfressen müssen, sondern man hat das ja auch gefeiert. Jeder Einzelne, der dazukam, fand man super. Und wenn man jetzt zurück müsste, ne, jetzt von der 10.000er Bühne wieder in so einen 100er Club und wieder hinten durch die Tür guckt, kommt denn jemand und so.
Oh Gott, dieser Moment.
Das ist ein Horror. Das hatte man früher immer. Das hat man aber heute auch. Heute guckst du auf irgendwelche Vorverkaufszahlen und denkst, hier kommt denn einer. Mhm. Weißt du? Mhm. Aber das gehört irgendwie dazu und habe jetzt nie als Tough Life.
Im Nachhinein ist es auch super, sowas zu durchleben. Ne? Richtig klein anfangen, dass man spürt und weiß, wie es ist. Ne? Dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sofort von heute auf morgen da ist. Ne? Mhm. Und wir sind da auch lange rumgefahren, selbst gefahren im Sprinter und im Auto gepennt, auf- und abgebaut selber und so die Gage geprellt worden. Panne auf der Autobahn, in verkeimten.
Veranstalter erzählen dann einem auch natürlich, es waren nur 100 Leute da, obwohl man gesehen hat, es waren vielleicht doch 400 oder so. Es war irgendwie voll aus. Naja, also ich hatte mal hier Gregor Meile, was mich echt sehr beeindruckt hat, überhaupt, weil der so ein cooler Typ war. Und der hat mir eben erzählt, er hatte, also das Wichtigste, was man als Musiker haben muss, meinte er, sei ein Schlafsack, damit man auch immer auf dem Sofa des Konzertveranstalters pennen kann. Und da dachte ich mir, ich glaube nicht, dass viele Leute in ihre Karriere als Supers Rockstar starten mit dem Gefühl, ich brauche immer einen Schlafsack, um auf dem Sofa irgendwo schlafen zu können, weil man stellt sich ja eher so das 6-Sterne-Hotel vor.
Vor allem nicht auf dem Sofa vom Veranstalter.
Nee.
Der lacht sich ins Fäustchen, wenn du da mit deinem Schlafsack liegst. Aber klar, gehört nicht unbedingt zu den Traum-Wunschvorstellungen, wenn man anfängt. Ne?
Seid ihr richtig so getingelt über Land auch? Also dann einfach kleine Städte, kleine Häuser?
Ja, im ersten Jahr haben wir, glaube ich, über 200 Konzerte gespielt. Also wirklich fast an jeder Gießkanne irgendwie, ne? Aber es war cool. Es war teilweise auch 2 oder 3 Dinge an einem Tag irgendwie abgegeben. Ja. Aber es war echt eine, ich will es heute nicht mehr machen, ne?
Aber heute zurückblicken ist super, dass wir es gemacht haben.
Ja, und ihr wart ja auch nicht allein.
Wir haben die Hundenummer haben wir durchgezogen. Sind wir stolz drauf heute.
Ja, total. Ja, klar. Und ihr wart ja immer zu zweit oder immer die ganze, oder die ganzen Jungs waren alle schon dabei? Ja, das ist natürlich schon cool.
Das ist halt immer Klassenfahrt.
Ich finde, wenn du nicht alleine da stehst, ich finde, wenn du dann noch so ein Alleinunterhalter oder Alleinsänger oder wie auch immer und so, und du musst immer so, also ich glaube, so kann man sich dann einfach zwischendurch auch mal so untereinander angucken und sich sagen, es ist alles, es
war
alles
ja, gut. Ja, das war schon geil. Auch eine gute Zeit. Wir hatten viel Spaß, ganz klar. Zwar billig in Plastikhotels, ne, mit Stockbetten und so weiter.
Ich war mal in so einem Hotel. Das hieß Formula One.
Ja, also, genau, sowas. Etappe oder.
Das spritzt sich selber aus. Also,
ja, das ist alles aus Plastik.
Das ist so eine Plastikkabine. Das ist echt gruselig, ne?
Ja, das kennen wir auch. Kennen wir alle, die Dinger.
Das ist brutal. Da gehst du so raus und dann wird das Bad. Ja. Da kommt so und dann reinigt sich das selbst. Ja. Phänomenal.
Das ist eigentlich ziemlich
hygienisch. Mal bitte, heute hast du ständig 10 Kissen im Bett liegen. Das nervt total.
Ja, voll.
Ja? Also lieber Formula ein gutes Plastikkissen. Formula One Hotel. Erinnert ihr euch noch an den Punkt, als ihr gemerkt habt, jetzt läuft's? Jetzt läuft's, wo man so innerlich einmal so locker lässt, weil man sagt, ich glaube, die nächsten Jahre sind jetzt erstmal sicher.
Ah, also sagen wir mal da so, dass wir davon leben können, ja. Und so, das war, ich glaube spätestens so ab, als wir bei Voice angefangen haben, oder? Mit so Don't Gimme That und so, dann mit dieser Platte, die dann dazu kam, da lief's dann echt gut. So, ne?
Ja.
Dachte man so, alright.
Und dann war es ein bisschen schade, dass ihr so viele seid. Ne? Ihr müsst ja alles teilen.
Ja,
genau. Habt ihr nicht mal versucht, euch ein paar von euch loszuwerden? Das ist einfach zu viele.
Klappt
einfach
bis heute nicht. Ne? Wir sind einfach sind zu gut alle.
den Kleinen mit der Ritschratsche, den könnt ihr doch einfach mal irgendwo verlieren.
Das ist gemein. Nein. Aber ich glaube, so dieses Gefühl, jetzt ist alles safe und so, das hat man aber nicht. Also das haben, also haben wir irgendwie nicht. Man hat ja immer irgendwie, man weiß immer, wo es herkommt und man weiß auch immer, wo es wieder hingehen kann, ne? Irgendwie. Also es gibt ja keine Sicherheit, dass wir, bloß weil wir jetzt irgendwie im Fernsehen sind und hier mal im Radio laufen und da ein paar Platten sich verkauft haben, dass das jetzt immer so weitergeht.
Vor allem, weil sich hier Platten gar nicht mehr verkaufen.
Auch das.
Ja, ja.
Also man muss schon immer dranbleiben und gucken. Ich finde aber auch, das ist ja, glaube ich, auch ganz gesund, auch so ein bisschen Unsicherheit zu fühlen.
Ja, so vorne auf der Schulkarte sitzen. Ich finde das auch gut.
Ja.
Weil man einfach
nicht zu sicher sein, weißt du? Das macht sonst, das macht träge, das macht vielleicht auch überheblich oder whatever. Und so bleibt man immer ein bisschen auf Zack.
Wisst ihr noch, was hast du dir, Sascha, von deinem ersten, wo du so gesagt hast, jetzt kaufe ich mir irgendwie was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt brauche, aber wo ich jetzt irgendwie Bock drauf habe. Wofür hast du dein Geld ausgegeben oder wofür gibst du es immer noch aus?
Mein erstes großes Ding war eine Harley. Ich bin schon immer Motorrad gefahren, aber habe nie das Geld für eine Harley gehabt.
Ja.
Und die habe ich mir gekauft, 2009 aber erst oder 2008.
Ja, okay. Seitdem. Und fährst du damit?
Ja, die habe ich bis heute.
Super. Und du, wofür gibst du aus?
Naja, also ich glaube, die erste Kohle so richtig war dann so die erste eigene, so eine Bude kaufen.
Mm,
ne? Das war so 2008 oder so, dann aber unter schlaflosen Nächten ohne Ende, weil man sagt, jetzt für
Schulden auf der Bank, da kann man sich ganz schnell dran gewöhnen.
Ein Leben lang verschuldet und wenn bei der nächsten Tour keiner kommt oder das nächste Album ein Flop wird, dann bist du im Knast, weißt du, so
ja, war
so meine Vorstellung. Und ansonsten auch, habe ich mir natürlich auch so ein Ford Mustang gekauft, irgendwie so ein Jungstraum.
Ja.
Und ansonsten gerne Urlaub auch. Ich finde Urlaub machen wichtig.
Das sehe ich ja. Mein Gott, was machst du immer schöne Reisen?
Oder?
Ich folge dir bei Instagram. Ich sehe immer, du sitzt ständig in irgendeinem Boot. Und um dich rum ist türkises Wasser.
Ständig.
Mein Gefühl.
Ja, okay. Das ist aber nur, weil man die Fotos dann immer über Wochen hin ausspielt.
Ja, gell? Weil ich habe mir auch gedacht, so oft kann der nicht in so einem türkisen Wasser sitzen.
Nee, so oft ist es auch nicht.
Machst du aber einmal eine Woche und dann streust du das über Monate. Ja,
genau.
Ja.
Aber ich finde Urlaub total wichtig. Also gerade bei dem Job, den wir haben und wenn man viel weg ist und wir kommen ja tatsächlich nicht so viel zum Urlaub, aber wenn Urlaub, dann muss auch schön sein.
Ja.
Weil gerade mit Familie irgendwie die Zeit, dass man wirklich mal so eine Woche oder zwei Telefon auch aus ist und keine E-Mails reinfliegen und man nicht wieder entscheiden muss, was man als nächstes große vorhat, ist wichtig.
Kannst du das gut? Kannst du das gut Handy ausmachen?
Überhaupt nicht. Also ganz, ganz
Instagram.
Die ersten Tage guckt man immer, ist man immer voll in der alten Schleife noch, guckt immer, ist eine E-Mail gekommen, kommt eine E-Mail, kommen ja immer so viele E-Mails normalerweise.
Ja, aber bei mir nicht. Ich kriege wirklich zero E-Mails. Ich habe das allen abgewöhnt. Mir schreibt keiner mehr. Mich ruft auch keiner an.
Nicht?
Nee, weil ich einfach nie ans Telefon gegangen bin über Jahre.
Okay.
Und jetzt habe ich den Salat. Jetzt ruft mich wirklich keiner. Also bei mir ist auch ganz wurscht, was ich mache, auch beruflich oder so. Es meldet sich keine Sau bei mir. Ich kriege nur Nachrichten für Interior-Geschäfte oder so. Irgendwie, also für Sofas oder Tapeten oder sowas. Und ansonsten meldet sich kein Mensch bei mir. Ich muss auch nichts bearbeiten.
Aber du hast einen Manager, der das macht.
Ja, also davon gehe ich aus. Der glaube ich, ist relativ viel am Telefon. Aber ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich kann auch mein Telefon dann mal so in der Tasche lassen. 2-3 Tage, weiß nicht, wo es ist.
Ja. Telefon an sich ist auch nicht so viel. Bei mir jedenfalls. Aber halt die Mails. Ne?
Ja. Wir haben halt unser Management selbst übernommen vor ein paar Jahren. Und das ist halt natürlich so, dass...
Es ist nicht dein Ernst.
Die Krux. Ja, ja, doch.
Das heißt, ihr habt euch irgendwie eine Sekretärin angestellt, die halt so Reisen bucht und alles Mögliche.
Nein, aber sonst ein bisschen mehr ist es schon. Ja, ja, also, aber die sitzt halt jeden Tag im Büro, am Telefon, am Computer und kriegt die E-Mails im Büro. Ne? Mhm. Aber da wir ja natürlich entscheiden und sehr nah dran sind, kriegen wir halt alles mit. Wir haben unsere Meetings wöchentlich, wenn es gut läuft. Ansonsten halt auch über WhatsApp und Mail müssen wir schon relativ oft dran. Ne?
Wer ist besser organisiert von euch beiden?
Das weiß ich nicht.
Gibt es irgendeinen, der die Sachen zuverlässiger liest oder schneller liest? Oder
ich glaube, das teilt sich manchmal ein bisschen auf. Also wenn, je nachdem, in welchem Fahrwasser wir gerade sind. Wenn wir zum Beispiel in einer Albumphase sind, wo Sascha im Studio sitzt, dann versuche ich natürlich, die Sachen so ein bisschen abzufedern. Sagst du den ganzen administrativen Management-Kram dann so eher, ne, da wir zwei sind, die eigentlich auch immer einer Meinung sind, gehe ich dann immer so da ein bisschen stärker rein und versuche da ein bisschen den Rücken frei zu schaufeln. Ansonsten machen wir das schon
alles zusammen.
Ja, ja.
Das ist super. Das klingt gerade bei euch ganz gut, ehrlich gesagt. Wirklich. Es war ganz lustig, als ihr gerade gekommen seid, hat einer gesagt, du, die kommen getrennt. Und dann hat der andere gesagt, so ist es bei den Amigos auch losgegangen. Und jetzt haben sie sich verstritten.
Naja, gut, wir müssen oft sagen den Leuten, ey, wir wohnen nicht zusammen.
Nee, das ist ja so klar, dass man immer denkt.
Irgendwie immer die Gemeinsamkeit. Ja, nein, aber wir sind ja auch zusammen und viel und schon lange und so. Ich war noch nie mit so einem Menschen so viel zusammen wie mit Ihnen in den letzten 20 Jahren.
Nee, aber man darf trotzdem getrennt
aber
anreisen.
Klar, wir haben Familien und ich komme aus einer anderen Richtung als er.
Ja, klar. Ich habe einmal Aha irgendwie in der Sendung gehabt und die haben kein Wort miteinander geredet, die haben 3 unterschiedliche Garderoben gehabt, sind unterschiedlich angereist, haben in unterschiedlichen Hotels gewohnt und sind nur zum Singen auf der Bühne zusammengekommen. Und jetzt sage ich dir mal was, Morten Hackett hat einen Heiler bei sich, der ihm erzählt, heute musst du Heilbutt essen, weil es ist gut für deine Aura. Ja? Also das heißt, du hast einen Heiler, der dir sagt, ist nicht Forelle, sondern Heilbutt, redest aber mit deinen Teamkollegen, mit denen du auf der Bühne stehst und eine Welttournee machst, kein Wort. Also da würde ich mal sagen, das ist aber auch schlecht für den Spirit, oder?
Das ist auch scheiße. Ich glaube auch, das ist dann so irgendwie der Anfang vom Ende. Ich weiß ja gar nicht, wie die das machen, weil das muss ja Spaß machen.
Ja, also ich glaube, da geht es dann irgendwie um, da ist die Kohle zu Ende,
ja,
oder?
Ja, wenn ich mir vorstelle, wir würden irgendwie auf ein Konzert, auf eine Tour fahren.
Und du redest nicht miteinander.
Kein Bock aufeinander. Und sagen, wir ziehen das auf der Bühne irgendwie
die Show durch.
Die Kohle. Aber ansonsten halten wir uns irgendwie... Das ist doch bescheuert.
Ich finde es auch absurd.
Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich weiß auch gar nicht, wie die zusammen... Musik kann schreiben oder irgendwas, also kann ich mir überhaupt nicht erklären. Aber es
haben kein Wort miteinander geredet. Ja, die haben sich dann vielleicht so über irgendwie. Ich weiß es.
Ja, aber ist ja auch okay. Das kann man dann, aber dann können sie auch mal eine Pause machen und dann kann man ja auch vielleicht wieder miteinander oder so.
Oder einfach lassen.
Ja, oder so.
Oder einfach lassen. So. Ja. Also ihr werdet auf Tour sein, viel miteinander zu tun haben und
ohne Heiler,
genau. So, ich bin auf euer Opening gespannt.
Ja.
Wenn der Vorhang fällt und das Licht angeht.
Genau.
Wie ihr dann da steht.
Wenn du da bist. Wenn du
wie ihr dann da steht mit dem Hut so nach unten. Ich stelle mir das so nach unten vor, dass man nicht gleich das Gesicht sieht.
Natürlich so.
Dass es bis zuletzt spannend bleibt.
Ja, da überlegen wir uns schon was Schönes.
Oh, wenn ich da jetzt mal, wenn ich mich das, so eine Fantasie mit der kann ich jetzt gut nach Hause gehen.
Okay.
Ja, dann wünsche ich euch. Ach, ich soll noch fragen, Sascha, ob das in deiner Beziehung was Ernstes ist.
Mit meiner Beziehung?
Ja.
Ja, klar.
Okay, ja, gut. Dann hat sich das erledigt. Nee. Hier gibt es natürlich Anfragen aus der Redaktion. Es gab Interesse. Schön, dass ihr da wart. Da war's was.
Ja, vielen Dank,
Ja, das waren sie, die beiden Jungs von The Boss Hoss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr hören wollt, damit können wir dienen. Wir haben natürlich jede Menge Podcasts bei uns auf der Seite, entweder auf barbaradio.de oder natürlich in der Barbaradio App. Da gibt's so ein kleines Icon und da steht drauf mit den Waffeln einer Frau und dahinter verbergen sie sich alle unsere schönen Podcasts. Was kann man da alles hören, Clemens? Wer ist alles dabei?
Mir immer noch unvergessen, Anke Engelke, die hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Bastian Pastewka, Musti, Gregor Meile.
Und Max Giesinger, die waren ja alle schon hier, die rennen uns hier die Bude ein. Und warum? Weil sie alle einen Podcast mit uns machen wollen. Aber gemach, wir haben genug Platz und Zeit für alle. So, jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de